Als die Kinder auf die Welt kamen, haben wir uns fest vorgenommen, einmal in der Woche auszugehen, also essen zu gehen oder so. Und dann auch zu sagen, und da reden wir nicht über die Kinder. Wenn wir das einmal im Monat geschafft haben, war es schon gut. Und dann haben wir 10 Minuten durchgehalten, angestrengt, und dann haben sie nur noch über die Kinder geredet.
Der Schauspieler Christian Berkel ist seit 27 Jahren mit Andrea Sawatzki zusammen. Und die beiden hatten sich, als die Kinder kamen, so fest vorgenommen, nicht nur Mama und Papa zu sein. Naja, das ging wie bei so vielen auch mal ein paar Jährchen schief. Aber ihre Liebe hat es nicht geschadet. Und die beiden Söhne sind mittlerweile aus dem Haus, was auch wieder einen Einschnitt bedeutete, wie Christian Berkel im Promi-Talk erzählt. Der Schauspieler und mittlerweile auch Bestseller-Autor spricht im Promi-Talk über die traurige Geschichte seiner Mutter und über seine eigene Zerrissenheit, die sein Leben sehr geprägt hat. War ein spannendes Gespräch und er ein toller Gast. Ich wünsche gute Unterhaltung mit Christian Berkel.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Christian Berkel ist bei mir. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr.
Ich mich auch.
Und ich glaube, man sieht sofort, und wenn man es nicht sieht, dann sage ich es halt, das wird kein Treffen, das das Friseurhandwerk entscheidend weiterbringen wird. Wir tragen beide Glatze und das aber, glaube ich, ganz glücklich. Seit wann bist du ein überzeugter Glatzenträger? Wann ging das los?
Ich glaube, das war das erste Mal für einen Film. Der hieß Lautlos und das war 2002, glaube ich,
2000.
Die Dreharbeiten.
Ja, also auch schon über 20 Jahre. Und war das, hast du es gemacht, in den Spiegel geguckt und gedacht, ja, so, das ist es.
Das war dann so, aber die Erfahrung hatte ich schon viel früher gemacht. Mhm. Ich habe das erste Mal mir eine Glatze rasieren lassen mit 16. Oh. Da hatte ich aber noch, also wie zum Beispiel auf dem Foto hier, volles Haar. Das war eine Wette. Ich bin damals im Sommer nach Amerika gefahren, das erste Mal. Bin 6 Wochen durch Amerika gefahren und brauchte Geld.
Ja.
Und habe dann gesagt, also in der Klasse, wenn ihr mir 100 Mark gebt, dann lasse ich mir eine Glatze schneiden. 100 Mark war damals deutlich mehr als heute 100 Euro, würde ich mal sagen. Also damit konnte man schon durchaus was anfangen. Und dann haben die gedacht, naja, macht der eh nicht. Und ich bin zum Friseur rein, habe gesagt, wollen Sie die Haare haben, sage ich, ab. Also kurz und so. Und dann sag ich, nein, alles weg. Und dann hat er seinen Chef geholt, weil er dachte, nicht, dass es nachher Ärger gibt. Er hat gesagt, also hier vor Zeugen, können Sie es bitte nochmal wiederholen? Oder kannst du, der hat mich bestimmt geduzt, das nochmal wiederholen und ja.
Ah, okay. Und du machst jeden Tag, oder?
Sieht richtig. Aber damals war natürlich auch so ein bisschen der Hintergrund, ich wusste, dass das auf mich zukommt.
Ja.
Und ich wollte, ich habe in gewisser Weise die Flucht nach vorne ergriffen. Ich wollte einfach mal sehen, wie sieht denn das dann aus? Und war okay.
So ging es mir auch. Mein Vater hatte diese Frisur, ne, so die drei Haare noch so.
Ja, um Gottes Willen, nein, das hat mein Vater nie gemacht.
Das war das Schlimmste. In diesem Schicksal wollte ich auch entgehen.
Nee, das habe ich auch gesehen auf der Straße des Öfteren und dachte, nee, das wirst du bestimmt nie machen.
Ja. Dann gehen wir jetzt in die Tiefe, Christian. Jetzt waren wir oben, gehen wir in die Tiefe. Wann ist es dir zuletzt gelungen, ganz entspannt und ganz bewusst in den, ich zitiere nur, in den Arsch zu atmen?
Ja. das eigentlich immer in dem Moment, wo ich spiele.
Tatsächlich?
Ja.
Das ist eine schöne Stelle in deinem Buch, Sputnik, dein aktueller Roman. Da wird dem Schauspielschüler, der vielleicht du bist, wir können nachher noch drüber reden, was alles wirklich Christian Berkel ist und was eben deine Romanfigur, dem wird da in der Schauspielschule beigebracht, oder vor allem Schauspiellehrer eben, ganz tief zu atmen, nämlich in den Arsch. Kannst du mir als Laien erklären, wie man da atmen muss und tut das gut?
Ja, das Bild ist ja vielleicht ein klein bisschen übertrieben von dem Herrn. Aber das, worum es tatsächlich geht, ist, dass wir wirklich tief nach unten atmen. Mhm. Weil hier unten, etwas unterhalb des Bauchnabels, sitzt das Zwerchfell. Und das Zwerchfell ist das, was die Stimme eben tragen soll. Mhm. Und nicht einfach, dass die Stimme hier oben sitzt in der Brust, wie die meisten Menschen atmen. Mhm. Die meisten Menschen haben eine Brustatmung, was man jetzt ganz unabhängig von der Stimme auch für den Atem gar nicht gut und auch nicht gesund ist. Und dieses tiefe Atmen, wo wirklich dieser gesamte Raum genutzt wird, das ist dazu da, dass wir nicht heiser werden.
Ah ja.
Und eigentlich können die Menschen das von Geburt an.
Mhm.
Denn du hast bestimmt noch nie erlebt, dass ein Baby sich heiser schreit.
Nein.
Das gibt's eben nicht.
Tatsächlich nicht.
Babys können stundenlang schreien und werden nicht heiser. Das heißt, die atmen von Natur aus richtig.
Ja.
Und das fängt, glaube ich, mehr oder weniger mit der Schule an. Wenn die Kinder Fragen beantworten sollen, ohne dass sie es wollen, oder wenn sie was nicht wissen und es heißt so, was macht jetzt hier 3x3? Und dann fangen sie an, so rutscht der Atem nach oben.
Mhm.
Und dann ist es auch meistens genau in der Zeit, wird man das häufig erleben, dass die Kinder, also jetzt unabhängig von Krankheiten natürlich, wenn sie ganz gesund sind, nicht wenn sie eine Erkältung haben, plötzlich heiser werden.
Mhm. Das ist wirklich so ein Stresssymptom.
Ja.
Ne?
Dieses und man kann das dann, man muss es dann wieder lernen.
Ja. Ja. Wird ja auch empfohlen, tatsächlich auch nicht nur Schauspielern, eben dieses tiefe Atmen. Damit kann man zum Beispiel auch, wenn ich es richtig weiß, den Blutdruck ein bisschen kontrollieren oder zumindest senken, zur Ruhe kommen.
Man kann sich auch sehr gut entspannen darüber, nicht?
Genau.
Also man kann auch bis hin zum Abbauen von Ängsten kann das sehr gut funktionieren.
Heißt aber, wenn du hast gerade gesagt, du atmest immer so tief, wenn du spielst, machst du es dir da einfach nur bewusst oder ist es dir ohnehin jetzt schon in
Nein, ich glaube, das Fleisch ist jetzt in dem Moment, also man spricht ja, man nennt es bei Schauspielern die Stütze, nicht? Also dass die Stimme gestützt wird, dass sie eben nicht hier im Kehlkopf festhängt, dann wird man sofort heiser. Überlastet man, dann müssen die Stimmbänder alleine die ganze Arbeit machen. Mhm. Und das ist natürlich schlecht. Dann entzünden sie sich ganz schnell und das ist die Heiserkeit dann eben. Und auf dem Atem soll die Stimme getragen werden.
Ja.
Das ist die sogenannte Stütze. Das mache ich in dem Moment, wo ich spiele, glaube ich, unbewusst. Das geht automatisch. Aber es gibt eine Situation, da werde ich natürlich wie fast alle auch heiser. Das ist, wenn ich, nehmen wir mal an, man ist irgendwo in der Kneipe oder so und es ist wahnsinnig laut und man muss die ganze Zeit schreien.
Mhm.
Da könnte ich ja auch eigentlich die Stütze einsetzen. Komischerweise macht man es dann nicht.
Ja.
Also ich weiß nicht warum. Und da kann ich genauso wie alle anderen auch heiser werden, wenn ich da eine ganze Nacht verbringe.
Jetzt hast du gerade gesagt, wenn der Lehrer etwas fragt, dann kann für Schülerinnen und Schüler so eine Stresssituation entstehen. Zu dir hat ein Lehrer mal etwas gesagt, ich weiß nicht, ob es in Frankreich war oder in Berlin.
Frankreich.
Das ist was, was mich, was seitdem in meinem Kopf so laut geworden ist. Zu dir gesagt, Christian, in dir ist ganz viel Teilung oder Zerrissenheit.
Ja, ja.
Kannst du uns sagen, woraus die sich speist? Was in dir ist zerrissen? Und wir können vielleicht heute auch klären, ob du manche Dinge auch zusammenführen konntest.
Bei ihm bezog sich das, also diese Warnung, er hat das als Warnung ausgesprochen. Der mochte mich sehr, ich mochte den auch sehr, es war mein Französischlehrer in Paris. Und da ich schon früh so ein großes Interesse an Literatur hatte, waren das eigentlich die einzelnen Fächer, die mich wirklich interessiert haben in der Schule, Literatur und später Philosophie. Und der sagte, passen Sie mal auf, also da wurde man ja immer gesiezt bei den Franzosen, Sie kommen aus einem geteilten Land, aus einer geteilten Stadt. Sie sind zwischen zwei Kulturen aufgewachsen, zwei verschiedenen Sprachen, zwei verschiedenen Religionen. In Ihnen ist verdammt viel Teilung. Sie müssen vorsichtig sein, irgendwann werden Sie sich entscheiden müssen. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich habe natürlich gemerkt, dass es wohlmeinend war und nicht kritisch. Oder nicht negativ kritisch. Und ich habe dann tatsächlich lange geglaubt, ich müsse mich entscheiden. In der Zeit damals hatte ich mich eigentlich auch innerlich entschieden. Ich wollte Franzose sein, Punkt aus, weil ich solche Schwierigkeiten mit dieser deutschen Identität aufgrund der Familiengeschichte hatte. Und bis ich dann irgendwann begriffen habe, also weil das hat man mir immer mal wieder gesagt, diese Sache. Und eigentlich erst beim Schreiben des ersten Romans, wo ich mich mit dieser Teilung auseinandergesetzt habe oder mit diesem Deutschsein, Französisch und all dem, ist mir klar geworden, nein, das ist auch eine Form der Identität, dieses zwischen den Stühlen leben.
Mhm.
Es muss nicht, es gibt mehr als zwei Möglichkeiten.
Mhm.
Nicht? In jeder Hinsicht, in allen Lebensbereichen gibt es nicht nur A und B.
Mhm. Würdest du sagen, dass du da heute eine Art Versöhnung gefunden hast mit dem, was da vielleicht so im Widerstreit lag?
Ja, also ich kann auch ich muss ja auch gar nicht den Widerstreit oder den inneren Widerspruch oder auch die Widerstände muss ich ja nicht abwehren. Das ist vielleicht der eigentliche Gewinn. Ich habe irgendwann gespürt oder gemerkt, zum Beispiel auch wenn ich einen starken Widerstand empfinde gegen etwas, dass es eigentlich sich sehr lohnt, sich genau mit dieser Sache, nicht nur mit dem Widerstand, sondern auch mit dieser Sache, gegen die man einen Widerstand aufgebaut hat, auseinanderzusetzen. Weil das hat ganz viel mit einem selber zu tun. Also jemand anders hat diesen Widerstand vielleicht gar nicht an dieser Stelle. Und wenn ich mir das genau angucke, lerne ich ganz viel über mich. Also das, was Widerspruch und Widerstand auslöst, das kann ich wirklich nur empfehlen. Und das ist das, was mich auch in der Gesellschaft im Moment so irritiert oder was mir wirklich auch Sorgen macht, dass die Leute Widersprüche und Widerstände nicht mehr aushalten wollen, nicht mehr zulassen wollen. Und dann bleibe ich eben nur noch in meinem kleinen, engen Kreis. Das wird ja auch durch diese neue Kultur des Algorithmus gefördert. Also man kriegt nur noch das zugespielt auf seinem Computer, auf seinem Handy, was den eigenen Vorlieben oder so entspricht. Das heißt, der Widerspruch, der natürliche, der normale, dass ich plötzlich was sehe, ein Buch, ein Film, eine Sache, die ich nicht kenne, die ich vielleicht normalerweise auch gar nicht mögen würde, die ich aber kennenlernen kann, die mir angeboten wird, wird mir gar nicht mehr angeboten. Das ist ganz fatal.
Da wäre es vielleicht mal gut, wieder in der Kneipe zu sein und sich wirklich heiser zu reden.
Genau.
Und wirklich miteinander zu reden.
Genau.
Und,
genau.
Und das andere auch aushalten, was vielleicht vom anderen Kneipentisch kommt. Weil wir jetzt gerade gesagt
haben. Zentral.
Weil wir gesagt hatten, Teilung und so, ne? Dinge, die. Du lebst ja gerade eigentlich eine ganz tolle Form der Teilung ist jetzt, ich nehme das Wort nochmal auf, ne? Schriftsteller und Schauspieler oder Schauspieler und Schriftsteller.
Ja.
Passt wunderbar zusammen. Am Anfang hat man so gedacht, so okay, ah, schreibt ein Buch. Naja, gut, viele Schauspieler haben schon ein Buch geschrieben. Dann kam Lob von höchster Stelle. Daniel Kehlmann, einer unserer besten Schriftsteller in Deutschland, hat gesagt, nein, das ist kein schreibender Schauspieler, das ist ein Schriftsteller durch und durch. 3 Bücher sind es jetzt. Und du hast schon gesagt, deine Familiengeschichte ist keine leichte. Ich glaube, die lastet ja auch sehr lang auf deinen Schultern. Ich weiß nicht, ob du sie durchs Schreiben ein bisschen leichter machen konntest.
Ja, man kann alles durch Auseinandersetzung leichter machen.
Fangen wir da mal an mit der Geschichte deiner Mutter. Man könnte noch weiter zurückgehen. Auch sehr, sehr lesenswert. Da sollte man sich dann, sollte man die Geschichte der Großeltern kann man in deinem Erstling, der Apfelbaum, auch sehr schön nachlesen. Aber bleib mal bei deiner Mutter. Sie ist Jüdin oder war Jüdin und musste fliehen aus Deutschland 1938 nach Paris und ist dort denunziert worden, kam dann in ein wirklich auch schreckliches Lager, Lager Gürs.
Ja.
Und sie hätte eigentlich nach Auschwitz
kommen sollen. Also wer 1943 noch in diesem Lager war, in der Hochzeit waren dort zwischen 19.000 und 20.000 Frauen. Mhm. Es gab daneben noch ein kleines Männerlager, aber es war hauptsächlich ein Frauenlager und die sind ab 43 alle nach Auschwitz transportiert worden. Eine wirkliche Horrorgeschichte in dem Zusammenhang. Die Nazi-Regierung hat den Franzosen gesagt, also pass auf, wir können euch von den Leuten befreien. Wir transportieren die ab in Zügen nach Polen. Aber das ist natürlich ein gewisser finanzieller Aufwand. Also schlagen wir vor, 850 Reichsmark pro Jüdin oder Juden, die wir deportieren. Das heißt, die haben sich den bereits geplanten Mord, die Vernichtung, auch noch vorfinanzieren lassen. Denn 850 Reichsmark, das war richtig viel Geld. Das kostete die Fahrt nicht.
Ja.
Definitiv nicht. Also das ist nur, dass man mal die Perversion dieses Denkens sich vorstellt.
Wie ist deine Mutter diesem Schicksal entkommen? Konnte sie fliehen? Wurde sie vergessen?
Nein,
oder?
Sie wurde komischerweise, also so ganz genau habe ich es nie herausfinden können. Sie selber hat ja nicht drüber gesprochen. Ich nehme aber in dem Zusammenhang auch an, dass sie es selber auch gar nicht gewusst hat.
Aha.
Sie wurde eines Tages in den Zug gesetzt mit anderen zusammen und nach Deutschland geschickt. Ohne Papiere, also ohne Ausweis, ohne alles.
Mhm.
Mit der Auflage, sich dort dann in Leipzig, nach Leipzig wurde sie geschickt, bei der Polizei zu melden. Das wäre ein sicheres Todesurteil gewesen. Nun muss man dazu wissen, sie galt im Sinne der Nürnberger Rassengesetze als Halbjüdin, weil ihre Mutter Jüdin war, aber ihr Vater nicht. Das mag ein Grund gewesen sein, dass die gesagt haben, die Halbjuden holen wir jetzt nach Deutschland zurück. und die anderen behalten wir da oder schicken sie nach Auschwitz. Könnte ein Grund gewesen sein. Das Abstruse, was auch heute ganz viele Menschen noch nicht wissen, weil es immer noch diesen Begriff Halbjude, Vierteljude, Achteljude und so weiter gibt, der ist falsch. Oder die Menschen wissen nicht, dass das von den Nazis kommt, dass das von den Nürnberger Rassengesetzen kommt. Ja. Bei den Juden
ist es die Mutter.
Ist es die Mutter. Man genau. ist Jude, ja. wenn die Mutter jüdisch ist. Mhm. Der Vater zählt nicht. Mhm. Aus einem ganz einfachen Grund. Früher sagte man Pater incertus est. Also wer die Mutter eines,
ne? Man weiß es nicht.
Wer die Mutter eines Menschen ist, weiß man immer. Wer der Vater ist, da kann es Ungewissheiten geben. Und dadurch, dass die Juden ihre Heimat verloren hatten, vor 2000 Jahren, alle anderen Völker, denen das passiert ist, sind ausgestorben irgendwann. Das ist das einzige Volk, was ohne geografische Heimat überlebt hat. Und das hatte mit solchen Gesetzen und Regeln zu tun, dass man ganz klar definieren konnte, wer ist Jude, wer ist nicht Jude. Mhm. Und das war immer matrilinear. Mhm.
Deine Mutter konnte dann untertauchen in Deutschland, ist nach dem Krieg nach Argentinien ausgewandert.
Ja.
Kam dann aber zurück, hat dort deinen Vater wieder getroffen. Das ist eine große Liebesgeschichte, die kann man auch im Roman nachlesen. Das geht wirklich sehr zu Herzen. Damit haben wir aber geklärt, erstmal, was deine Mutter erleiden musste. Ich glaube, das hat dann letztlich sie auch so beeinträchtigt, dass sie später unter starken Depressionen gelitten hat, dass sie für dich auch oft unerreichbar war, dass sie auch nicht gesprochen hat. Du hast gerade gesagt, du hast nie richtig rausbekommen, weil sie nicht drüber gesprochen hat.
Genau.
Jetzt kommen wir dann aber an den Punkt, an dem deine Zerrissenheit relativ klar wird, weil du hast, glaube ich, gar nicht gewusst, dass du jüdische Wurzeln hast oder dass du quasi auch Jude bist.
Ja, ja.
Wie hast du das erfahren?
Als Kind habe ich es nicht gewusst. Ich war auch katholisch getauft. Ich bin katholisch erzogen worden. Ich war später auch Messdiener und so weiter. Also wirklich die klassische katholische Kinderkarriere. Ich fand das mit dem Messdiener auch ganz toll, weil das war so, die katholische Kirche ist ja relativ theatralisch. Mhm. Und das hat mich eben auch fasziniert. Ich hatte da eben schon so meine erste Rolle. Es hat mir großen Spaß gemacht. Es kam Besuch eines Tages. Ich hatte diesen Apfelbaum bei uns im Garten. Das war sowas wie meine erste Bühne. Da bin ich immer raufgeklettert, habe da drunter immer ein paar Stühle aufgebaut und habe da meine kleinen Vorstellungen gegeben, wenn Besuch kam. Und so war das auch an einem Wochenende. Und ich hatte gehört, der Mann sei Amerikaner und ich war also ganz neugierig, wie er wohl aussehen würde. So wie Winnetou, dachte ich vielleicht. Und dann kam die erste große Enttäuschung. Er war viel älter. Und die nächste Enttäuschung war, er hatte den gleichen Friseur wie wir. Also keine langen schwarzen Haare. Dann gab ich da meine kleine Vorstellung. Die lief auch nicht so gut, weil ich schon sauer war. Dann saß ich unten bei Kaffee und Kuchen und hörte, dass der auch genauso Deutsch sprach wie wir. Und da dachte ich, na gut, also der kann ja nicht Amerikaner sein. Und fragte, warum der akzentfrei Deutsch spricht. Und meine Mutter sagte, ja, weißt du, der Walter ist Jude. Und musste damals Deutschland verlassen, sonst wäre er wahrscheinlich umgebracht worden. Und ist nach Amerika geflohen und hat die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Jetzt dachte ich ja, wusste nichts von der jüdischen Geschichte meiner Familie und war doppelt neugierig, guckte ihn an so und hörte, wie meine Mutter sagte, du bist auch ein bisschen jüdisch. Und dann sagte ich, nicht ganz. Sagte sie, nein, nicht ganz. Ja, bin ich denn ganz deutsch? Nein, auch nicht ganz. Und da fing ich fürchterlich an zu weinen.
Direkt?
Ja, also direkt. Das aus dem Stand.
Warum? Weil für dich nicht ganz.
Weil nicht ganz
ist kaputt, oder?
Das war's. Glaube ich. Also, das wusste ich natürlich damals nicht. Hätte es auch damals sicherlich nicht analysieren können. Aber als ich später immer wieder drüber nachgedacht habe, dachte ich, wahrscheinlich ist es das. Kinder nehmen ja alles noch sehr, sehr wörtlich. Mhm. Und nicht ganz ist eben kaputt. Ein Spielzeug, das nicht mehr ganz ist, mit dem kann man nichts mehr anfangen. Mhm. Das wird weggeworfen. Also es war wahrscheinlich ein Riesenerschrecken darüber und diese Frage, wer bin ich denn dann? Mhm. Und dann war noch die andere, diese wahre Sputnik-Geschichte, mit der ja hier der Roman anfängt.
Das können wir an der Stelle
soll ich es erzählen?
Ja, natürlich, sehr gern.
Naja, ich kam, Sputnik ist ja der erste Satellit, der von den Sowjets in die Erdumlaufbahn geschossen wurde. Und ich bin in demselben Jahr
1957.
Und in dem Monat, auch in dem das geschah, war 4. Oktober. Ich bin am 28. Oktober geboren. So. Und als mein Vater mich abholen wollte in der Klinik, überreichte ihm die Hebamme dieses Bündel mit den Worten, hier kommt ihr Sputnik. Und nahm das so und guckte und sagte, nee, das ist nicht mein Sohn. Sagt sie, doch, natürlich ist es ihr Sohn. Sagt er, nein, ich habe den direkt nach der Geburt gesehen, das ist er nicht. Gucken Sie bitte nochmal in Ihren Unterlagen nach. Und dann schaute sie nach und es war tatsächlich ein Irrtum geschehen. Nicht? Da lagen die Bettchen, waren so alle
diese riesigen
Säle damals. Und die hatte das falsche Baby gegriffen und der Umtausch wurde vollzogen. Das Geschäft wurde quasi rückabgewickelt. Und meine Mutter sagte dann später immer, wenn sie sauer war auf mich, also diese Geburtsunterlagen hat ja nie jemand zu Gesicht bekommen. Und das war so halb im Scherz natürlich. Mhm. Aber insofern blieb dann tatsächlich die Frage, ob ich nun ich oder vielleicht doch ein anderer bin, in gewisser Weise in der Schwebe. Und als ich dann anfing, über diesen Roman nachzudenken und wer nun der Ich-Erzähler sein könnte, dachte ich, warum nicht dieser Sputnik, der mich ja immer begleitet hat, der auch Teil dieser Unklarheit und dieser Unsicherheit war. Mhm. Und dann ist der eben derjenige, der ich sagt im Roman und der ich manchmal bin und manchmal auch nicht bin. Mhm.
Das ist das Spannende natürlich, wenn man es liest, weil man immer sich fragt, ja, ist das jetzt Christian Berkel?
Ja.
Ist es Sputnik? Also ist es die Romanfigur oder ist es dann autobiografisch? Aber das macht natürlich dieses autofiktionale Erzählen, wie man es nennt, macht es dann so reizvoll. Also wir haben dich da unter diesem Apfelbaum oder du auf dem Apfelbaum oder diese Zerrissenheit. Jüdisch? Nicht ganz.
Ja,
Deutsch? Nicht ganz.
Ja.
Vielleicht sogar vertauscht.
Ja.
Da kommt ganz viel Unsicherheit natürlich bei dir. Wie ging das weiter? Also was man dann ja weiß, ist, dass du sehr früh nach Frankreich gegangen bist.
Ja.
Das war eine Urlaubsbekannte.
Ja. Und dann habe ich dort gelebt. Also eigentlich
war das so eine Flucht dann, kann man das sagen?
Ja, das war mit Sicherheit eine Flucht, weil ich dachte, ich habe natürlich auch gemerkt, dass die Deutschen an sich, nicht nur ich, sondern dass man in Deutschland überhaupt Schwierigkeiten hatte, sich positiv mit diesem Land zu identifizieren damals aus bekannten Gründen. Und ich hatte doppelt große Schwierigkeiten, mich positiv zu identifizieren. Und Kinder möchten das ja. Die möchten ja gar nicht Außenseiter sein.
Mhm.
Ich habe mich als Außenseiter erlebt. Ich war es auch ganz bestimmt. Aber ich war nicht glücklich damit. Ich wollte wie alle Kinder dazugehören. Und in Frankreich merkte ich, die haben gar kein Problem damit. Die fühlen sich wunderbar als Franzosen, die finden ihr Land toll, ich fand ihr Land auch toll, die finden ihr Essen toll, ich fand das Essen auch toll. Das Leben war lockerer, leichter, entspannter, ich fand's wunderschön.
Fand auch ihre Frauen toll.
Die Frauen.
Und du fandst die Frauen auch toll.
Ich fand die Frauen auch toll. So, und deswegen dachte ich, ich gehe da nach Frankreich, ich werde Franzose und dann ist dieses ganze Problem gelöst. Das war mir nicht bewusst, dass es eine Flucht war. Das dauerte auch eine Weile, bis ich es begriffen habe, dass ich, dass Identität eben nicht etwas ist, was man einfach mal so wie ein Hemd wechseln kann, dass man sich damit auseinandersetzen muss.
Mhm. Du warst ja in Berlin schon auf einer französischen Schule. Deine Mutter hat dich auch zweisprachig erzogen, weil sie eben auch in Paris war. Sprich, du hattest da beste Startbedingungen in Frankreich.
Paris hat immer in unserer Familie eine große Rolle gespielt. Das war so ein Punkt. Das sind ja so ganz frühe Erlebnisse. Es gibt, wo ist das? Ach ja, in Casablanca kommt es, glaube ich, vor, nicht? Da sagt Humphrey Bogart zu Ingrid Bergman, uns bleibt immer noch Paris.
Mhm.
Und auch wenn ich diese Geschichte nicht habe, aber mir blieb innerlich immer Paris.
Mhm.
Oder das war auch, glaube ich, bei meiner Mutter ähnlich. Paris war so dieser Sehnsuchtsort, Frankreich war dieser Sehnsuchtsort. Deswegen ist so ein großer Teil des Romans spielt eben auch in Paris.
In Paris ist es dann, im Roman ist es dann ein Schauspieler oder ein Schauspiellehrer oder ein Schauspieler und Schauspiellehrer, der dann deinem Sputnik sagt, spiel doch mal auf Deutsch, das ist deine wahre Sprache sozusagen.
Ja.
Dass du dann, also da wurde dir durch die Blume natürlich gesagt, geh zurück. Das ist deine Heimat.
Ja.
War es im echten Leben auch jemand aus dem Theaterbereich? Oder wann hast du da gemerkt, ich kann nicht einfach Franzose werden? So leicht ist es nicht. Ich gehe zurück.
Also ich dachte ja, also ich sprach damals schon wirklich akzentfrei Französisch. Und ich habe ja dann viel, viel, viel später Das erste Mal wirklich tatsächlich erst 2000, also im Jahr 2000, meinen ersten französischen Film gedreht mit Bertrand Tavernier. Und ich habe gemerkt, also wenn ich in französischen, gut, nun lebte ich schon lange nicht mehr in Frankreich, aber ich habe gemerkt, wenn ich französische Texte lerne, brauche ich erstens mal sehr viel länger für das Lernen. Und ich muss diesen Moment, wenn du ein Wort sprichst, also jeder von uns, jeder Mensch, nicht Schauspieler, wir alle, haben wir unbewusst ständig irgendwelche Verbindungen zu dem Wort, emotionale Verbindungen. Das macht die Farbe aus. Also wie wir ein Wort einfärben, das tun wir ja nicht bewusst. Das ist auch, ich kann da zwar als Schauspieler drüber nachdenken und das versuchen, aber es wird immer einen Rest unbewusster Ebene geben, den ich nicht kontrollieren kann. Und das, das habe ich im Französischen, da müsste ich wieder ein, zwei Jahre wirklich dort leben, dann würde das wahrscheinlich bis zum gewissen Punkt kommen. Ja. Aber du hast es bei allen bilingualen Menschen, dass immer eine Sprache dominiert. Ja. Es sind nie beide Sprachen total gleich. Und es dominiert in der Regel die, in der man die meiste Zeit seines Lebens verbracht hat oder verbringt. Und das ist bei mir die deutsche Sprache. Insofern ist es ein anderer Zugang, ein emotionalerer.
Ja.
Nicht so wie Menschen zum Beispiel. Der Brecht hat immer gesagt, wenn Leute mit einer Figur irgendwie nicht weiterkamen, hat er den Schauspielern gesagt, mach das mal in deinem Heimatdialekt. Also bei mir dann Berlinern oder so. Ja. Und ich kann auch viele französische Dialekte. Also ich kann den Dialekt der Südfranzosen kann ich also locker nachmachen, weil ich ihn kenne. Aber es ist nicht so organisch wie beim Berlinern, weil das passiert in der Emotion. Wenn jemand plötzlich wütend wird oder sich freut, dann hört man es plötzlich. Ja, dann kommt das plötzlich
durch. Das ist aber das Künstlerische sozusagen. Aber dieser Moment, als du gemerkt hast, du musst dich vielleicht auch tatsächlich mit dem Deutschsein auseinandersetzen und dazu musst du nach Hause. Vielleicht war es ja auch die Bindung zu den Eltern, dass du wieder zurück wolltest oder hat das
bewusst, glaube ich nicht. Also in dem Alter ist man ja mehr damit beschäftigt, sich zu lösen.
Ja.
Also da will man ja eigentlich nicht gebunden sein. Aber das kam, die wirkliche Auseinandersetzung mit den Eltern kam viel, viel später. Also die bewusste Auseinandersetzung. Da war mehr so der Widerstand, speziell mit dem Vater und so. Wir haben uns unglaublich gekracht manchmal. Aber das ist etwas, was ich ihm im Nachhinein sehr, sehr, sehr hoch angerechnet habe, dass er das zugelassen hat. Also mein Vater konnte sehr emotional werden. Der konnte auch richtig jähzornig sein. Und aus irgendeinem Grund habe ich nicht wirklich Angst davor gehabt. Weiß nicht warum. Vielleicht habe ich gespürt, dass er den Widerstand zulässt. Und ich war dann genauso. Ich habe dann genauso zurückgepoltert. Und wir haben also manchmal wirklich wie zwei Schreihälse uns gegenüber gestanden. Und keiner wollte auch nur einen Millimeter weichen. Und dann am nächsten Tag oder vielleicht ein paar Stunden später manchmal kam entweder der eine oder der andere und dann hat man so gesagt, na, war vielleicht ein bisschen übertrieben oder so. Und, aber es zuzulassen, den Widerstand zuzulassen, das ist so wichtig. Weil dann, da entwickelt ein Kind dann eben auch die Kraft und auch den Mut, Widerstand zu leisten. Und nicht nur aggressiv.
Dein Vater hatte ja auch eine heftige Geschichte. Der war bis 1950 in russischer Kriegsgefangenschaft.
Ja.
Hat er über das gesprochen, weil wir schon gesagt, deine Mutter hat nicht sprechen können,
Nein.
über das, was ihr widerfahren ist. Hat Nein. dein Vater darüber gesprochen?
Nee. Also meine Mutter hat sehr wenig gesprochen und das Wenige, was sie erzählt hat, hat sie eigentlich immer lachend erzählt. Also schlimme Geschichten. Das waren wirklich ganz wenige und dann hat sie das so lachend erzählt, dass man immer das Gefühl hatte, sie redet über jemand anders. Das ist nicht ihre Geschichte. Das war wahrscheinlich ein Schutzmechanismus, nicht? Und bei meinem Vater, der war nicht so, der war überhaupt sehr still und sehr, sehr verschwiegen. Der hat manchmal da gesessen. Es war für mich aber auch ein unheimlich schönes Bild, wenn ich ihn in seinem Zimmer sitzen sah, im Arbeitszimmer, lesend. Da war der in so, merkte man, in so einer eigenen Welt. Und da habe ich auch begriffen, dass diese Welt der Literatur was ganz Besonderes ist. Ja. Denn, also Proust hat es mal gesagt, Lesen ist gar nicht so sehr die Begegnung mit jemand anderem. Es, im Lesen begegnen wir uns selbst. Mhm. Das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Und das hat man bei ihm wirklich physisch nachvollziehen können.
Aber worüber habt ihr euch dann so fetzen können? Waren das dann so ganz, ganz banale Teenager-Dinge?
Ja, das waren
Dinge,
Verbote in der Regel,
weg,
nicht?
Du darfst ja, nur bis 10 raus? Oder
ja, ja, ich
so.
Musste... Also ich wurde immer als Erster abgeholt von den Feten, also als ich so 12 war und so, musste ja. immer um 7 schon nach Hause gehen und so weiter und so fort und habe mich ständig, also habe das ständig erkämpfen müssen, teilweise mit Hilfe meiner Mutter, ja. die ich dann so versucht habe zu instrumentalisieren, ja, wie Kinder das halt so machen.
Als du dich dann entschlossen hast, die Familiengeschichte aufzuschreiben und ja in großen Teilen auch die Geschichte deiner Mutter, da war sie, glaube ich, für dich kommunikativ nicht mehr erreichbar. Also nicht in dem Sinne. Sie war schon, glaube ich, leicht dement oder war auf dem Weg dorthin.
Ja, ja.
Das heißt, das, was du geschrieben hast über deine Mutter, ist dann doch viel Recherche, viel Fiktion. Oder wie hast du es dann zusammengebaut?
Ja, ja. Also das, was in allen drei Romanen, wer wann wo war, zum Beispiel in welchem Lager oder auch ich selber, wann ich in Paris war und wann ich dies oder wann ich jenes gemacht habe, das stimmt alles. Mhm. Aber was dort passiert ist, also speziell in den Lagern, das ist alles fiktional, weil sie eben überhaupt nicht darüber gesprochen haben. Mhm. Oder mit dem wenigen, was sie mir da erzählt haben, da hätte ich 10 Seiten füllen können, mehr nicht.
Ja.
Und insofern habe ich mir erstmal natürlich diese ganzen Lagergeschichten, die habe ich recherchiert, auch das Lager in Russland, über russische Gefangenschaft ist kann man sehr viel lesen, das ist sehr, sehr gut dokumentiert. Gürs war viel schwieriger, das ist zwar auch dokumentiert, aber die Franzosen haben das ja lange komplett verleugnet. Also Chirac war es, glaube ich, war der erste französische Präsident, der in den 90er Jahren überhaupt die Vergehen Frankreichs gegenüber den Juden offiziell, also sich offiziell dafür entschuldigt hat als Land. Denn es war nicht ganz Frankreich in der Resistance.
Nein.
Weit gefehlt.
Ja. Du bist nach Deutschland zurück. Du bist da deinen Weg gegangen. Wenn ich es richtig weiß, saßt du erst, ich weiß nicht genau, wie alt du warst, aber erst sehr viel später, das erste Mal in einer Synagoge. Und da sind dir die Tränen geflossen. Warum? Weil du an deine Mutter gedacht hast oder weil du gemerkt hast, oh Mann, da gehöre ich hin? Was war da, was hat dich da so übermannt?
Ich glaube, das ist tatsächlich das Unbewusste, was eben so stark ist. Also man wird ja als Schauspieler zum Beispiel oft gefragt, ja, also wenn Sie jetzt eine emotionale Situation spielen müssen, wenn Sie was ganz Trauriges spielen müssen, denken Sie dann zum Beispiel an eine private, an ein privates trauriges Erlebnis? Und dann sage ich, nee, nee, also absolut nie. Denn im Leben passiert das auch nicht. Im Leben sitzt man auch nicht da und denkt, das ist jetzt aber wahnsinnig traurig und deswegen fange ich an zu weinen. Diese Emotionen kommen plötzlich. Und manchmal kann man nicht mal genau sagen, warum. Ich kam nur da rein. Es war die klassische Situation in einer Synagoge. Also es war eine liberale Synagoge, aber Männer und Frauen getrennt. Also das heißt, meine Frau saß auf der anderen, auf der Seite. Ich saß bei den Männern in der Mitte. Und dann ging das los. Es war eine Bar Mitzwa. Also sozusagen wie eine Konfirmation. Also bei den Christen. Und es ging so ganz langsam und ich glaube, das war nach 2-3 Minuten, also da war noch gar nicht viel passiert. Und mir kamen die Tränen und ja, wahrscheinlich wird's mit all diesen Erinnerungen zu tun gehabt haben, aber nie so konkret, dass ich sagen könnte, es war das oder das, was in dem Moment hochkam, sondern es war tatsächlich so ein Gefühl von Ankommen.
Ja.
Und vielleicht war es auch der Schmerz darüber, dass ich ja so nicht aufgewachsen war. Also mir war dieser Teil meiner Person und meiner Geschichte vorenthalten worden. Nicht böswillig, das war ja nicht in böser Absicht geschehen, aber es war geschehen. Und das war etwas, was eben da war und was gleichzeitig nicht da war, was also in einer gewissen Weise auch eine Leerstelle war, ein blinder Fleck, mit dem ich nicht wirklich zurechtkam. Und da habe ich auf einmal begriffen, ja, da ist es doch. Da bist du doch.
Wie alt warst du?
Da war ich warte mal.
Weil du gesagt hast, deine Frau war an deiner Seite.
Also, ich kann es ganz einfach sagen. 13, das war ein Schulkamerad von, Schulfreund von Moritz, der ist 99 geboren, also war es 2012 wahrscheinlich. Oh. Und dann das war ich schon Mitte 50.
Ja, wirklich spät.
Ja.
Also große Emotion. Du hast gesagt, deine Frau war dabei.
Ja.
Andrea Sawatzki, wissen ja viele bis alle, dass ihr zusammen seid. Das gerade auch einen deiner Söhne angesprochen, Moritz. Ja. Die sind aus dem Haus, ne? Die Söhne?
Ja, ja, schon. Beide.
Also
beide in Hamburg.
Du hast das schon hinter dir, was mir bevorsteht. Ja. Nämlich irgendwann dieses Empty Nest. Ja. Also, dass die das Haus verlassen.
Ja.
Wie muss ich mich drauf vorbereiten? Was muss ich nur googeln?
Kann man sich, glaube ich, nicht drauf vorbereiten.
Wie war es für euch?
Weil es, schwer. Also ich glaube, das wird heute auch völlig anders erlebt als früher. Ich glaube, früher, wenn ich da an meine Eltern denke und auch an mich in dem Zusammenhang, es war mehr Distanz zwischen den Generationen als heute. Und wir sind, glaube ich, ja viel enger oft mit unseren Kindern. Ob das besser ist, sind wir dahingestellt, ich weiß es nicht. Aber wir empfinden es offenbar als besser, sonst würden wir es ja anders machen.
Wahrscheinlich ist es für die Ablösung manchmal sogar besser, wenn es nicht so eng ist.
Ne? Genau, also die Ablösung war für beide Seiten wahrscheinlich einfacher. Andererseits wird sie allerdings auch auf dem Weg natürlich verdrängt. Also ich habe das komplett verdrängt am Anfang, die Ablösung als Jugendlicher, also als ich ausgezogen bin. Nein, das haben wir beide, glaube ich, sehr intensiv erlebt. Für die Eltern ist es, glaube ich, auch nochmal anders. Das Kind sagt ja, endlich raus in die Welt.
Ja, ja.
Das soll es ja auch.
Ja.
Das ist ja auch das Richtige und das Gute. Das Kind trauert da, glaube ich, weniger. Man selber trauert da mehr, weil da natürlich ein riesiger Lebensabschnitt zu Ende geht. Und man bewegt sich auch mehr aufs Ende zu.
Ne? Ja, das ist aber der ganz große Gedanke. Dann wird es natürlich schattig.
Dabei,
ja, aber es ist natürlich auch eine Herausforderung für das Paar.
Das
weil man natürlich diese Themen, diese Alltagsthemen hier und so, man kann sich ja da wahnsinnig viel beschäftigen mit dem, was die Kinder so machen und was nicht zu Hause. Und dann ist da leer und dann ist man zu zweit. Ich meine, ihr seid beide sehr viel beschäftigt. Vielleicht ist das deshalb nicht so.
Ja, das ist natürlich sicherlich ein bisschen anderes Leben, weil wir ständig immer unterwegs waren. Nicht? Also wir hatten immer Phasen, wo wir uns plötzlich ganz viel gesehen haben, wo wir ganz eng waren. Dann mussten wir uns wieder trennen, weil Andrea woanders gedreht hat oder ich woanders oder wir beide woanders. Das war immer sehr bewegt und insofern war es ein ständiger Wechsel zwischen Nähe und Distanz, was glaube ich, gar nicht schlecht ist. Ja. Also die Frage, wie man damit umgeht, das ist sicherlich auch eine Herausforderung, aber ich habe es immer als Vorteil empfunden. Man sehnt sich dann nach dem anderen.
Ja, das ist doch gut.
Und
also ihr habt euch nicht neu erfinden müssen durch den Auszug der Söhne.
Nein, aber bis zum gewissen Punkt schon, muss man immer. Also das ist eine andere Lebensphase. Ich kann mich noch erinnern, als die Kinder auf die Welt kamen, also speziell natürlich beim ersten Kind. Beim zweiten Kind kennt man das dann alles schon und ist schon ein Stückchen weiter. Haben wir uns fest vorgenommen, einmal in der Woche zusammen abends auszugehen, also essen zu gehen oder so. Mhm. Und dann auch zu sagen, und da reden wir nicht
über die Kinder.
Über die Kinder.
Ja.
Ja, kann ich jetzt nur, du lachst
solche
auch.
Projekte habe ich auch schon.
Ja, solche Projekte, mir,
Das ist schon fix so, für das Paar.
Genau, wie heißt es bei Brecht? Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und dann mach noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. So war es natürlich auch bei uns, wenn wir das einmal im Monat geschafft haben, war es schon gut.
Ja.
Und dann haben wir 10 Minuten durchgehalten, angestrengt und dann haben wir so nur noch über die Kinder geredet. Das ist dann nochmal so.
Ja.
Also wenn die Kinder dann ausziehen, natürlich kommt da eine Wehmut hoch und natürlich muss man sich dann wieder neu organisieren. Das Haus ist auch tatsächlich ein bisschen leer dann, oder die Wohnung oder was auch immer.
Mhm. Schon. Ihr seid natürlich ein super spannendes Paar, jetzt nicht nur für den Boulevard, wenn ihr auf dem roten Teppich steht oder so, sondern weil bei euch, jetzt haben wir gerade gesagt, man muss sich als Paar neu erfinden, wenn sich die Lebenssituation ändert. Ihr macht das ja auch beruflich sozusagen. Ihr müsst nämlich was schaffen, quasi künstlich herbeiführen. Ihr müsst euch, wenn ihr zusammen dreht, und das macht ihr ja erfreulich oft, gibt da ja schöne Filme, ihr müsst euch quasi künstlich fremd werden. Also ja, ne, während so andere vielleicht noch sagen, während andere vielleicht noch um Vertrautheit kämpfen und um Nähe, müsst ihr sagen, wenn es jetzt heißt, ihr dreht wieder einen Film in dieser sehr schönen Anfängerreihe. Da gibt es ja wirklich, glaube ich, jetzt der vierte kommt jetzt dann, glaube ich,
nächstes Jahr. 17. Oktober.
was? Berühmt sein für Anfänger?
Nein, berühmt sein kommt danach, der kommt Anfang nächsten Jahres, jetzt kommt Entführung für Anfänger.
Entführung für Anfänger. Ja. Also das ist eine sehr schöne Reihe und da spielt ihr zusammen und ihr müsst euch quasi, um dann wieder als Schauspieler euch begegnen zu können, müsst euch künstlich fremd werden. Wie macht man das, Christian?
Naja, meistens zum Beispiel diese Reihe drehen wir immer in Köln bisher. Das heißt, da sind wir im Hotel und dann haben wir immer getrennte Hotelzimmer.
Ah, das ist schon mal eine äußere, eine räumliche Trennung.
Ja, die ist ganz wichtig. Also wenn das in Berlin stattfindet, dann können wir die räumliche Trennung natürlich im Haus vollziehen. Mhm. Machen wir auch. Wir gehen uns dann auch wirklich aus dem Weg.
Ja.
Weil ich muss morgens und Andrea genauso in die Maske kommen und ich muss so eine künstliche Fremdheit herstellen. Ja. Das ist nicht, ich begegne ihr nicht als meiner Frau.
Du sagst guten Morgen, Frau Sawatzki. Sie sagt
im
guten
Scherz
Morgen, Herr Berkel.
Ja, morgen.
Schönen Tag heute.
Ja, manchmal machen wir das aus Witz, dann lachen natürlich alle. Aber es ist nicht nur ein Witz. Da ist auch wirklich was dran. Und wir sitzen auch nicht in jeder Pause zusammen, reden vielleicht eher mit anderen Leuten. Wir müssen tatsächlich künstlich Fremdheit herstellen, um dann, also wir gehen einen Umweg.
Ja, also diese Filme machen einen riesen Spaß, zumindest uns Zuschauern.
Auch.
Das wäre jetzt die Frage.
Ja.
Also es ist nicht so, dass ihr sagt, boah, irgendwie es wird schon brutal anstrengend, vielleicht diese Fremdheit herzustellen oder Konflikte, die man dann halt doch
ist
vielleicht...
Ist ja eigentlich auch ein spielerischer Vorgang.
Ja?
Also das ist ja keine Qual. Das ist eigentlich auch ein Spiel mit ist eigentlich auch ein Rollenspiel, sich fremd werden. Ein Rollenspiel, was ich also für Beziehung auch im Grunde genommen nur empfehlen kann. In Wirklichkeit, ganz, also wir sind ja nun wirklich sehr lange zusammen. Das sind jetzt 27 Jahre.
Ja.
Und ich glaube, das sehen wir beide ähnlich, obwohl wir sehr verschieden sind. Je länger wir zusammen sind, desto, ich will nicht sagen, desto fremder, aber desto mehr entdeckt man, dass man den anderen eigentlich nicht so genau kennt. Also viele, ich habe das immer wieder gesehen, Paare gehen auseinander, weil sie sagen, ja, irgendwie ist es alles so langweilig geworden. Ich weiß schon genau, wie der andere reagieren wird in der und der Situation und so. Dann denke ich immer, ja, wirklich echt, vielleicht hast du auch nicht so genau hingeguckt.
Mhm.
Weil wenn man wirklich liebt und wirklich genau hinguckt, dann ist der andere, also ich bin immer wieder überrascht von Andrea.
Ja.
Natürlich weiß ich viel über sie und natürlich kenne ich sie und weiß in vielen Situationen, wie sie wahrscheinlich reagieren wird.
Mhm.
Und dann reagiert sie eben doch anders. und umgekehrt genauso. Und man wird es nie schaffen, einen Menschen komplett zu verstehen.
Mhm.
Und wenn man sich das mal klar macht und damit auch mal aufhört, diesen Anspruch zu stellen, weil darin ist ja auch ein unangenehmer Anspruch, da ist ja so ein Besitzanspruch. Ich muss alles wissen. Ich muss alles verstehen, um Gottes Willen.
Und
nein,
dann,
ich will nicht alles wissen.
Ja, und dann
ich will
zu gehen,
auch nicht alles verstehen.
Und dann zu sagen, es ist langweilig, ich gehe.
Ja, das ist ja super.
Das ist natürlich total
ein echtes Angebot.
Ja. Also ich glaube, ich begrüße meine Frau nachher mal mit Hallo, Frau Assenheimer. Um vielleicht so, ne? Ich habe von Christian Berkel
gelernt. Gleich mal ein Zeichen zu setzen.
Ja, so eine sich mal ein bisschen fremd werden, um sich dann wieder näher zu kommen. Christian, ich danke dir sehr für das Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, auch.
Ich wünsche dir alles Gute mit deinem Buch Sputnik. Grüße zu Hause und einfach weiter so.
Danke sehr.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD Mediathek. SWR 4. Da sind wir daheim.